Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Wollen wir auch schon anfangen? Dürfen wir? Ja, okay. Genau, Punkt Landung. Hallo, herzlich willkommen hier in der Lesebude. Ihr seht, es geht hier Schlag auf Schlag. Heute sogar nach dem Motto, kaufe eins, bekomme zwei. Wir beide, Christian Thielmann und Frank-Maria Reifenberg, sind das Autorenduo Archie Akron und wir haben euch heute eine Geschichte mitgebracht. Da gehen wir auf eine ziemlich weite Reise. Und zwar reisen wir gleich in zweifacher Art, und zwar in der Zeit. Und wir bewegen uns auch an einen anderen Ort. Wir haben uns zusammen überlegt, wie werden wir wohl in ungefähr 200 Jahren leben? Wo werden wir leben? Die Bevölkerung auf der Erde wächst immer weiter, die Ressourcen, Energie, Essen, alles wird immer knapper. Und wie soll das vielleicht in 200 Jahren sein? Als ich so 14 war, da lebten auf der Erde 4 Milliarden Menschen, jetzt sind es 7 Milliarden. Und wir wissen alle jeden Tag aus den Nachrichten, dass mit dem Essen und mit der Energie und dem Öl wird immer knapper. Und dann denken natürlich viele als erstes, wenn man sagt, wo könnten wir leben im Jahr 2318? Da denken natürlich viele, ja klar, All, Mars, Mond, Raumstationen. Und wir haben gedacht, was alle denken, denken wir gewöhnlicherweise nicht, sondern wir haben uns überlegt, wie wäre es eigentlich, wenn unsere Zukunft auf dem Meer liegen würde? 70% der Oberfläche des Erdballs bestehen aus Wasser, nur 30% aus Land. Da ist eine Menge Platz, ne? Da können wir noch ein paar Milliarden werden. Und dann haben wir eine Stadt erfunden, Ocean City, eine sogenannte Floating City. Die driftet über die Weltmeere, geht weit hinauf und tief ins Meer hinunter. Und vor allen Dingen alles, was wir zum Leben brauchen, das holen wir aus dem Meer. Wasserenergie, Windenergie, Sonnenenergie natürlich, von der Sonne klar, Essen, also neue Formen der Lebensmittelentwicklung haben wir erfunden. Also zum Beispiel, wenn wir keine Kühe mehr haben, könnten wir vielleicht Käse aus Fischaugen machen mit so einer leichten Note von Algen. Schmeckt lecker, also kommt mal in unser Ocean City Restaurant, wird super. Also, und in dieser Welt lebt unsere Hauptfigur, das ist der Jackson. Und es gibt eine zweite Figur, etwas tragische Figur, muss man sagen, der Crocky. Die leben in einer solchen Ocean City und da gibt es eine Besonderheit. Ocean City ist kein Land. Es gibt keine Bundeskanzlerin Merkel mehr und es gibt keine Demokratie und kein Parlament. Ocean City ist eine Firma. Also es ist organisiert wie ein großes Unternehmen, da kann man Teilhaber werden und dann dort sehr gut leben. Ja, oder halt auch nicht. Für einige reicht es dann halt vielleicht auch nicht. Und wir haben uns auch noch was überlegt. Geld ist eigentlich nicht mehr so wichtig. Eigentlich ist es ganz unwichtig, weil unsere Währung auf Ocean City ist Zeit. Wir bezahlen alles in Zeit und natürlich vor allen Dingen alles in Freizeit. Freizeit ist Freiheit, ist unser Motto. Und dafür bekommt man eine schöne Grundversorgung. Man hat alles, was man braucht, aber man verschreibt sich mit seiner gesamten Zeit der Firma. Da kommen natürlich einige Leute auf den Gedanken, ja, wie könnte ich denn ein bisschen mehr Freizeit haben? Wie könnte ich da so ein bisschen was abknapsen irgendwo? Und das ist leider so ziemlich das schlimmste Verbrechen, was man in Ocean City begehen kann. Weil dann gerät man ins Visier der Zeitagenten, die es gar nicht mögen, wenn man sie betrügen will. Zeit kann man natürlich nicht greifen, ne? Also hier so ein Euro, klar, den kann man irgendwie weitergeben. Deswegen gibt es für jeden Bürger in Ocean City einen Decoder, so eine Art Uhr, wie so eine Apple Watch eigentlich. Ne? Da wird alles drauf abgebucht, immer wenn man Kaugummi kauft, zack, abgebucht. Wenn man Bus fahren will, zack, abgebucht. Das ist die Währung. Crocky und Jackson, unsere beiden Hauptfiguren, die haben sich was überlegt. Die haben gedacht, wir sind nicht doof. Wir könnten doch vielleicht aus so ein paar alten technischen Geräten uns ein kleines Gerät bauen, mit dem wir einfach Zeit abzweigen können aus diesem System. So ein Transponder, den man dazwischen klemmt irgendwo und sich dann mal ein paar ordentliche Wochen Urlaub auf Konto schaufelt. Ja, war ein guter Plan, aber oft fangen Bücher mit einem guten Plan an, der dann leider misslingt. Und die Folgen, davon wird der Christian euch jetzt mal was vorlesen.
Ocean City. Etwas stimmte nicht. Jackson konnte nicht sagen, was in ihm dieses Unbehagen auslöste. War es die Mappe mit den Zeichnungen unter seinem Arm? Aber die Kontrolleure, die vom anderen Ende der Straße auf Crocky und ihn zukamen, würden sich nicht für die Zeichenmappe eines Jungen der Clark Kellington High School interessieren, das wusste Jackson. Die Decoder an seinem und Crockys Handgelenken, darum ging es ihnen. Kontrollen waren eigentlich keine Seltenheit, schon gar nicht, wenn Jackson mit Crocky in der City unterwegs war. Crocky schlurfte neben ihm die Maui Avenue hinunter, als wäre es ein ganz normaler Morgen, an dem sie wieder einmal zu spät zur Schule kommen würden. Ein kleiner Abzug von ihren Zeitkonten wäre die Folge. Ein schiefer Blick von Heather Blue, die am Haupteingang in ihrer Uniform thronte und bei Problemen mit den Decodern am Handgelenk der Schüler ein paar Knöpfe drückte. Ein unauffälliger Blick in das Gesicht seines Freundes verriet Jackson sofort, dass auch Crocky etwas bemerkt hatte. Da war nichts von dem sonst so entspannten Crocky-Smile in seiner Miene. Sein Freund versuchte, die Panik wegzugrinsen. Die Panik, die auch offenbar ihm in die Knochen gefahren war, als die Kontrolleure auftauchten. Dabei wurde niemand so oft wegen seines Zeitkontos überprüft wie Crocky. Er schien es regelrecht darauf anzulegen. Crocky war in den Augen der meisten Leute ein Faulenzer, ein Freak. Für sie war allein schon die struppige Mähne, die er sich oft mit einem Gummiband zu einem kleinen Dutt hoch oben auf dem Kopf verknotete, eine Provokation. Mit seinen mandelförmigen schwarzen Augen wirkte er dann wie ein Samurai-Krieger. Und wenn er seine Mähne offen auf die Schultern fallen ließ, dann sah er aus, als habe er sich einen alten Putzfeudel auf den Kopf gesetzt. Beide Frisurvarianten passten zu Crocky, aber nicht zu einem Schüler der feinen Clark Kellington High School. Vor allem für Eltern, Lehrer und Time Controller war Crookys ganzes Auftreten die pure Kampfansage. Dabei waren Crocky seit seinem Unfall einfach nur andere Dinge wichtiger als ein stromlinienförmiger Haarschnitt. Crocky hatte meistens die Körperspannung eines Schnürsenkels und trug ein lässiges Lächeln zur Schau, als habe er die Ruhe weg. Crocky ging nicht, er schlurfte, er sprach nicht, er nuschelte und seine Kleidung war auch immer zu irgendwas, zu groß, zu schlabberig, zu verwaschen. Wenn Jackson und Crocky einkaufen gingen, konnten sie sicher sein, dass sie hinter einem der Traffic Points am Ausgang, die den Wert der Waren direkt von ihren Zeitkonten abzogen, angehalten wurden. "Die Decoder bitte", hieß es dann. Und sie lasen die Zeitkonten aus. Logisch, keiner traute Crocky zu, dass er über genug Zeit auf seinem Konto verfügte, um so faul und entspannt durch die Gegend zu eiern. Das war nicht verboten, aber es fiel unangenehm auf. Man eckte an, wenn man trödelte, in einem der sauberen Parks herumhing oder Leute in zeitraubende Plaudereien verwickelte. Solche Zeitverschwendungen konnten sich die meisten Bewohner der City nicht leisten. Und Crocky sah nicht so aus, als wäre er reich. Daher war es kein Wunder, dass er häufig kontrolliert wurde. Aber das hier schien mehr als eine normale Kontrolle zu sein. Jackson strich sich eine seiner braunen Haarsträhnen aus der Stirn und sah sich unauffällig um. Die Maui Avenue war komplett gesperrt. Die Subway mit Gittern verrammelt. Sogar der Timeline Park vor dem Hauptgebäude des Headquarters der Zeitagentur wurde abgeriegelt. Die Sicherheitsleute postierten sich an allen Zugängen. Jackson ging schneller. Wenn diese Kontrolle so scharf wurde, wie die Typen aussahen, kamen sie ganz sicher zu spät zur Schule. Die Uniformen der Kontrolleure saßen knapp, weil sich Muskelberge darin auftürmten. Mit kalten, ausdruckslosen Mienen folgten sie einem genauen Plan, den nur sie zu kennen schien. "Lass uns abhauen", murmelte Jackson. "Ausnahmsweise mal eine gute Idee." Crocky schubste Jackson in die schmale Straße, die runter zum Kanal führte. Den Weg hatten die Sicherheitsleute noch nicht verstellt. Sie rannten die menschenleere Gasse hinab. Das war eigentlich peinlich, denn in der City rannte man nicht. Wer durch die Straßen sprintete, zeigte aller Welt, dass er knapp bei Kasse war. Hektik und Rennerei war nur etwas für Leute, die es bitter nötig hatten. Aber Jackson war das in diesem Augenblick völlig egal. Er warf einen Blick zurück, lief dabei weiter und krachte mit einem Mann zusammen, der aus einem der Hinterhöfe gekommen sein musste. Hoppla! Der Alte hielt einen Pott Kaffee in der Hand. Die heiße Brühe spritzte ihm auf Bauch und Brust. Sorry. Jackson schnappte nach Luft und wollte schon weiterrennen. Doch als er dem Straßenkehrer ins Gesicht blickte, war er für einen Augenblick völlig verdutzt. Der Mann hatte zwei verschiedenfarbige Augen. Das linke war himmelblau, das rechte braun, fast golden. Der Alte, der eine ziemlich auffällige Narbe auf der linken Wange hatte, sah Jackson an. Dann knurrte er etwas und drehte sich um. »Komm schon«, rief Crocky. Jackson rannte die Gasse runter, hinter Crocky her. Vier breite Stufen führten zum Kanal. Direkt unter der Wasseroberfläche lagen ein paar dicke Blöcke, die eigentlich dazu dienten, bei schlechtem Wetter die Strömung zu brechen. Über die konnten sie hinüber zur Clark-Kellington Street und von dort direkt auf den Schulhof gelangen. Das war eine prima Abkürzung, allerdings würden die anderen Schülerinnen und Schüler an den nassen Füßen erkennen, wer mal wieder zu spät war. »Moment mal, Jungs!« »Die Kontrolleure.« Jackson blieb wie angewurzelt stehen. Er nahm Crockys unauffällige Bewegung aus dem Augenwinkel wahr. »Oh, bitte nicht«, dachte Jackson. Aber es war schon geschehen. Crocky löste mit einem schnellen Griff den Decoder von seinem Handgelenk und schob ihn vorne tief in die Hose. Er musste aufpassen, dass da nicht ein paar ziemlich wichtige Dinge verstrahlt und seine Kinder später mit einem Timecode auf der Stirn geboren wurden. »Was zum Henker machst du da?« flüsterte Jackson. »Vertrau mir.« Crocky lächelte nun doch wieder lässig, so richtig überzeugend sah das für Jackson allerdings nicht aus. Jackson hätte ihn erwürgen können. Crocky, der Freak, musste der mal wieder einen super Gag reißen, die Sicherheitsleute verarschen, ausgerechnet jetzt, wo die Zeit kaum reichte, um den Traffic Point am Schultor pünktlich zu passieren. Was soll der Mist? Jackson sah die Time-Kontrolleure die Gasse herunterkommen. Es waren viel zu viele, 6 Mann für 2 Jungs. Und jetzt wurde Jackson klar, warum er von Anfang an ein ungutes Gefühl gehabt hatte. Diese Sicherheitsleute trugen Waffen. Jeder der 6 hatte eine Waffe am Gürtel hängen. Das waren nicht die normalen Time-Controller, die Crocky gerne veralberte und auflaufen ließ. Das hier waren andere Kerle, schwereres Kaliber. Dass es jetzt Ärger geben würde, war klar. Jackson brauchte nur in das Gesicht von Crocky und in die 6 grimmigen Visagen der Kontrolleure zu gucken. Der erste von ihnen schien so eine Art Anführer zu sein. Er stellte sich breitbeinig vor Jackson und Crocky auf. Hinter ihm versperrten 2 seiner Kollegen die Gasse. »Decoder«, sagte der Anführer knapp. Jackson klemmte sich die Mappe mit den Zeichnungen zwischen die Beine. Unter den Arbeiten für den Kunstunterricht lag ein Blatt in der Mappe, das ihnen wirklich gewaltigen Ärger einbringen würde. Nichts aus dem Unterricht, keine hingeschmierten Karikaturen der Lehrer, sondern sehr gerade, saubere und auf den Millimeter ausgemessene Linie, Winkel und Kreise. Jackson schob den Ärmel seines Shirts hoch und zeigte seinen Decoder, der das Handgelenk fest umschloss, so wie es Vorschrift war. Der Decoder musste genau über dem kleinen Chip sitzen, der jedem Bewohner am Tag seiner großen Zeremonie dort unter die Haut gesetzt wurde. Die Kontrolleure interessierten sich aber kaum für ihn. Ihre Blicke klebten an Crocky. Der trippelte von einem Bein aufs andere, wie ein Erstklässler, der mal muss. »Tut mir echt leid, habe ich voll vergessen, nach der Dusche wieder anzulegen, und wir sind tierisch spät dran«, nuschelte er. Er zeigte seinen nackten Unterarm. »Kein Decoder.« »Natürlich nicht. Der steckte schließlich in seiner Unterhose.« Der Anführer holte sein Lesegerät raus. »Name?« Dabei rutschte sein Jackett zur Seite und Jackson sah die schwarze, kugelsichere Weste darunter, auf der ein kleines, dunkelrotes Z prangte, das Zeichen der Abteilung Z. Jackson wurde flau im Magen. Über diese Abteilung wurde in der City einiges gemunkelt. Wenn sie ausrückte, musste man angeblich mit allem rechnen. Entwischt war der Abteilung Z noch nie jemand, hieß es. Warum holte Crookie nicht den Decoder raus? Er würde eine Mahnung kassieren, vielleicht ein paar Minuten Abbuchung, weil die Decoder entweder an den Arm oder nachts zu Hause in die Docking Station gehörten, aber garantiert nicht dahin, wo gerade bei Cookie steckte. Sein Freund dachte jedoch nicht daran, das Gerät hervorzuholen. Und das war vielleicht auch besser so, dämmerte es Jackson. Die Typen durften auf gar keinen Fall den Decoder auslesen, wenn Crookie auf eigene Faust und ohne Jackson etwas davon zu sagen, ihre Idee umgesetzt hatte. Verdammt, Crookie, entfuhr es Jackson leise. Na, da wird dir fett was vom Konto abgezogen, Junge. Das ist dir wohl klar, sagt der Kontrolleur. Name? Los! Crookie packte Jackson und riss ihn mit sich. Jacksons Zeichenmappe flog auf den Boden. Die Pläne, hechelte Jackson. Aber Crookie rannte weiter und zog ihn in blanker Panik mit. Die Gasse runter, auf den Kanal zu. Schneller, schneller, rief Crookie. Da knallte etwas. Steinchen spritzten neben Jackson auseinander. Wieder knallte es. Verdammt, die schießen, keuchte Jackson. Einen Decoder nicht vorzeigen zu können, wurde mit einer Strafe belegt, logisch. Aber schießen? Wer schoss auf zwei harmlose Schüler? Eines war Jackson klar, die Abteilung Z verstand wirklich keinen Spaß. Jackson rutschte das Herz in die Hose, er hätte sich am liebsten ergeben, Hände hoch und fertig. Aber Crookie dachte gar nicht dran, er rannte auf die Blöcke im Kanal zu. Jackie, die meinen es ernst! Jackson starrte ihn fassungslos an, nur Crookie brauchte herumballernde Sicherheitsleute, um das zu verstehen. Es konnte nur einen Grund geben, warum sie es so ernst meinten. »Du hast das verdammte Ding doch nicht etwa aufgeschaltet, oder?« stöhnte Jackson, als sie den Kanal erreichten. »Tut mir leid, Jackson. Es ist so genial. Sie können uns nicht erwischen.« »Sie haben uns gerade erwischt.« Aber Crookie redete einfach weiter. »Ich muss nur noch einmal an die Kiste. Ich habe vergessen, den...« Weiter kam Crookie nicht. Wieder knallte ein Schuss. Jackson zuckte zusammen. Crookie riss es ein Stück seiner Hose weg. Darunter klaffte eine heftig blutende Wunde. Jackson glaubte, den blanken Knochen sehen zu können. Crookie schnappte nach Luft. Jack! Mehr hörte Jackson nicht mehr von seinem besten Freund. Crookie stolperte und stürzte in den Kanal. Er ging vor Jacksons Augen unter wie ein Stein. Crookie! Jackson versuchte, Crookies Mähne zu packen. Er erwischte sie nicht. Das Wasser färbte sich rot. Crookie war sportlich. Er war ein Freak. Und er konnte die besten Ideen der Welt entwickeln. Nur eins. Eins konnte Crookie nicht. Schwimmen.
Crookie ist tot. In Jacksons Kopf gab es nur noch diesen Gedanken. Crookie. Tot. Jackson hatte alles gesehen. Versteckt im Ginsterbusch auf dem Dach der Schule, das wie viele Dächer der City begrünt war. Er war einfach gerannt, über die Blöcke im Kanal, hinauf zur Schule, aber statt durch den Check-in, vorbei an Heather Blues gläsernem Kanzel zu sprinten, hatte er eine der Feuerleitern angesteuert, die aufs Dach des Schulgebäudes führten. Jackson hatte unten am Kanal schon zum Sprung angesetzt, um hinter Crookie herzuhechten. Die Wunde am Bein würde er überleben, wenn die Kugel nicht gerade eine Schlagader zerfetzt hatte. Jackson hatte von Crookie aber nichts mehr gesehen. Das Wasser im Kanal war zu trüb. Außerdem waren da die Typen von der Abteilung Z gekommen. Einer war sofort in den Kanal gesprungen, wenig später ein zweiter hinterher. Selbst diese sportlichen Kraftprotze waren zu spät gekommen. Die Strömung hatte Crookie schon zu weit abgetrieben. Jackson sah nun, wie die Sicherheitsleute Crookies Körper aus dem Wasser fischten. Sanitäter waren da. Sie packten den schlaffen Crookie auf eine Trage, schoben ihn in einen Krankenwagen. Eine Ärztin sprach mit dem Anführer der Abteilung Z. Sie schüttelte den Kopf und stieg vorne in die Ambulanz ein. Der Anführer schickte einen seiner Kontrolleure in den hinteren Teil des Krankenwagens. Selbst den leblosen Crookie-Körper wollte der Typ noch bewachen? Was für ein Wahnsinn! Jackson hörte seinen eigenen Atem. Er keuchte, Er war kein guter Sprinter. Ausdauer, die hatte er, aber der schnelle Antritt fehlte ihm. Die Sicherheitsleute hörte er nicht. Dafür war die Entfernung zu groß. Sie diskutierten etwas. Vermutlich überlegten sie, ob sie Jackson suchen sollten. Seinen Decoder hatten sie ja kontrolliert. Mit ihm war alles in Ordnung gewesen. Dass ich etwas mit der Sache zu tun habe, kann keiner wissen, versuchte sich Jackson zu beruhigen. Solange niemand die Mappe mit den Zeichnungen fand, da waren die Pläne drin. Seine Pläne für einen Transponder, ein Gerät, für das andere töten würden. Jackson hatte das Wort noch nicht zu Ende gedacht, da legte sich schon die nächste Erkenntnis darüber. Nicht würden. Gerade eben hatten ein paar Typen dafür getötet. Sie hatten seinen Freund Crocky getötet. Und auf der Mappe stand Jacksons Name. Jackson musste sie holen, bevor sie den Sicherheitsleuten in die Hände fiel. Er wartete in seinem Versteck, bis alle abgezogen waren. Dann kletterte er die Feuerleiter runter und rannte zurück zum Kanal. Als er zu der Stelle kam, an der sie auf Crocky geschossen hatten, wurden seine Knie weich. Wie in Zeitlupe liefen die Bilder noch einmal vor ihm ab. Crocky, wie er Jackson mit sich zog, der Knall, die zerrissene Hose, das Blut und dann Crockys Sturz in den Kanal. Jackson presste die geballten Fäuste auf die Augen. Er drückte, bis er helle Punkte sah und seine Augäpfel so schmerzten, dass er loslassen musste. Keine Tränen. Er wollte jetzt nicht weinen. Benommen stolperte er weiter. Er versuchte, sich zu erinnern, die letzten Minuten, bevor es passiert war. Der alte Mann mit den verschiedenfarbigen Augen, der Kaffee, der grüne Overall der Straßenkehrer, dann die Kontrolleure, Abteilung Z, die Flucht, auf der er die Mappe verloren hatte. Jackson sah unter einer Bank nach, durchwühlte den Mülleimer neben der Bank, nichts, keine Mappe. Er lief weiter, spähte in Hauseingänge, Nebenstraßen, den Blick immer auf den Boden gerichtet. Die vorbeieilenden Passanten mussten ihn für völlig durchgeknallt halten. Wer konnte es sich schon leisten, vormittags durch die City zu streifen, wenn er keine Zeit dafür geschenkt bekam? Jackson war egal, was die Leute über ihn dachten. Er hatte nur noch Augen für die Zeichenmappe, die nicht in die falschen Hände geraten durften. Die Mappe war weg. Entweder der Wind hatte sie in den Kanal getrieben, jemand hatte sie an sich genommen oder weggeschmissen, oder Jackson wagte es nicht, diesen Gedanken zu Ende zu denken. Er sah auf seine Uhr. Seit 3 Stunden lief der Unterricht. Das würde teuer werden, aber für Crocky hätte er alle Zeit der Welt ausgegeben. Bei der Vorstellung, dass er es sein würde, der in der Schule die Nachricht von Crockys Tod verkünden musste, wurde ihm übel. Jackson beugte sich über den Mülleimer, den vorhin der alte Typ vom Reinigungsdienst geleert hatte. Das Frühstück kam ihm hoch. »Brauchst du Hilfe?« fragte eine Frau mit raspelkurzen Haaren. »Soll ich einen Notruf absetzen?« »Nein, ein Sandwich, Thunfisch, Mayonnaise, schlecht, alles gut.« Die Frau verplemperte keine Sekunde und klackerte auf ihren hohen Absätzen weiter. Nach einigen Minuten wagte Jackson ein paar Schritte, immerhin die Beine funktionierten wieder. Jackson lief los. Crocky war tot und er hatte den Transponder aufgeschaltet. Jackson musste nachdenken. Gab es außer den Plänen in seiner Kunstmappe noch Spuren? Vielleicht Beweismittel, die gegen sie sprachen? Ich muss zu Crocky, dachte Jackson, in sein Zimmer, sofort. Ob Crocky bei sich zu Hause noch was rumfliegen hatte? Jackson ging mit gemessenen Schritten, zügig, aber nicht gehetzt, sonst fiel es nur auf. Jackson blieb beim unauffälligen, aber zügigen Gehtempo, bis er endlich vor Crockys Haus stand. Er drückte die Klingel der Flemings, um sicherzugehen, dass niemand in der Wohnung war. Da er den Code für die Wohnungstür der Flemings wusste, würde er kein Problem haben, hineinzukommen. Konnte Jackson ahnen, dass Crocky das allein durchziehen und das Teil ans Netz anschließen würde? Die Haustür schwang auf, Jacksons Finger drückten im Aufzug die Taste mit der 7. Sein Wunsch, dass niemand zu Hause war, ging nicht in Erfüllung. Mrs. Fleming stand in der Wohnungstür, auch ihr Mann war da und das war außergewöhnlich. Beide guckten nervös, so als wüssten sie, dass etwas nicht in Ordnung war, als Jackson aus dem Fahrstuhl auf sie zukam. Jackson, was ist los? Wo ist Crocky? Was ist passiert? Die Stimme von Mrs. Fleming piepste viel höher als sonst. Mr. Fleming winkte Jackson in die Wohnung. Warum sind Sie zu Hause? Hörte Jackson sich selbst fragen. »Wir sind benachrichtigt worden«, sagte Mr. Fleming. »Wir sollten sofort nach Hause gehen und würden erwartet.« »Crocky, Crocky, Crocky ist tot, brachte Jackson mit schwacher Stimme hervor. Crockys Mutter begann zu zittern. Ihr Mann schüttelte den Kopf.
Was? Tot? Tot? Was ist passiert?
Jemand hat auf ihn geschossen.
Jemand hat was? Auf ihn geschossen?
Auf Crocky? Auf unseren Crocky? Und dann ist er in den Kanal gestürzt. Jackson hörte sich das sagen und konnte es selbst kaum glauben. Es klang so absurd, es klang so unwirklich. Es klang wie aus einer anderen Welt, aber es gab nur diese eine Welt. Und es war vor seinen Augen passiert. Jackson stand da und konnte nichts mehr tun. Er stand einfach nur da und spürte die Zeit. Alles in der City hatte ein perfektes Gefühl für die Zeit. Man täuschte sich selten in der Zeit. Sie dehnte sich nicht und sie schrumpfte nicht. Jede Minute hatte ihre 60 Sekunden, genau die. Und alle 60 fühlten sich immer gleich an. Nur in diesem Moment, Jackson verstand zum ersten Mal, dass es nur in diesem Moment nicht so war. Es kam ihm vor wie eine gefühlte Ewigkeit. Sie wurde zerrissen vom Schrillen der Türklingel, gefolgt von heftigem Pochen einer Faust. Sicherheitsdienst, öffnen! Ich weiß nicht, was die wollen, aber bitte, Sie dürfen mich nicht verraten, flüsterte Jackson und hechtete zum Balkon. Er kauerte sich hinter die Kamelien. Die Blumen waren Mr. Flemings ein und alles. Dort versteckt hörte Jackson jedes Wort. Eine Frau, die sich als Mechthild Schmidt vorstellte, erzählte was von einem tragischen Unfall. Dann wurden die Decoder der Flemings ausgelesen. Reine Routine für das Protokoll, sagte ein Mann. 6 Wochen, stellte er kurz darauf fest. 6 Wochen. Jackson kapierte es sofort. Es gab in dieser Situation keinen Grund, die Decoder auszulesen, außer die Besucher wussten, was passiert war. Wussten sie auch, wie es zustande gekommen war? 6 Wochen, freies Guthaben, bei jedem der beiden Flemings, 42 Tage, 1800 Stunden, 60.000 Minuten? Das war für jeden Normalbürger von Ocean City ein Batzen. Das war viel zu viel.
Bam. Bam.
Ja, Dankeschön. Also das Leben Danke. In Ocean City kann bequem sein, ab Seite 30 ungefähr für Jackson nicht mehr. Und ja, für seinen Freund kurze Rolle in einem dicken Buch. Dankeschön.
So kann man es sagen. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.